Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über einen chinesischen Spionagefall, der die deutsche Politik aufschreckt. Außerdem gehen wir anhand von 4 Fallbeispielen durch, für wen sich der Wechsel in die private Krankenversicherung lohnt. Heute ist Montag, der 5. Juni und ich bin Anis Mitschijewitsch. Die gesetzliche Krankenversicherung fährt seit Jahren milliardenschwere Defizite ein. Und die Finanzlücke könnte in den kommenden Jahren noch größer werden. Aus diesem Grund wollen die SPD und die Grünen die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung deutlich erhöhen. Die Beitragsbemessungsgrenze ist die Grenze, ab der die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr ansteigen, auch wenn man mehr verdient. Die Maßnahme könnte laut einer neuen IW-Studie je nach Ausgestaltung der Anhebung zu Mehreinnahmen von mehreren Milliarden Euro pro Jahr führen. Doch mit der Beitragsbemessungsgrenze würde auch die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze steigen. Was für ein Wort! Die legt nämlich fest, ab welchem Bruttogehalt sich Angestellte privat versichern können. Unterm Strich würde eine Anhebung dieser Grenze den Wechsel in die private Krankenversicherung für viele Menschen unmöglich machen. Gleichzeitig müssten sich sowohl gesetzlich als auch Privatversicherte auf höhere Beiträge einstellen. Ja, und wir wollen die aktuelle Diskussion zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, für wen sich die private Krankenversicherung eigentlich lohnt. Dazu spiele ich mit meinem Kollegen Markus Hinterberger 4 Fallbeispiele durch. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Martin Murphy über einen chinesischen Spionagefall, der die deutschen Behörden alarmiert. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo heute meine Kollegin Judith Henke die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Judith.
Hallo Anis.
Man muss ja sagen, es ist eine Premiere für dich. Zwar keine Today-Premiere, weil die gab's ja schon vergangenen Freitag, aber die Marktbericht-Premiere, oder?
Ganz genau. Ich freue mich schon drauf.
Absolut. Ja, kommen wir zum Thema. Der DAX notiert heute nahezu unverändert zum Schlusskurs von Freitag. Ist das jetzt ein gutes Zeichen?
Also ja, der DAX kann sich auch heute oberhalb der 16.000 Punkte behaupten. Das ist für Anleger eine psychologisch wichtige Marke. Aber die Frage ist nun, kann der DAX neue Rekordstände erreichen? Das Rekordhoch liegt derzeit bei 16.332 Punkten. Das ist nicht so einfach zu knacken. Und Aufwind könnte der Börsenindex aber durch den aktuellen KI-Hype kriegen. Was noch hinzukommt, je mehr der DAX nach oben klettert, umso mehr müssen diejenigen Investoren, die auf fallende DAX-Kurse wetten, ihre Positionen schließen. Und das würde den Index noch höher treiben. Aber erstmal abwarten.
Ja, das ist genau das richtige Stichwort. Natürlich, Shortseller wären von so einer Entwicklung durchaus negativ betroffen. Aber ein anderes wichtiges Thema heute für die Anlegerinnen und Anleger ist ja auch die Neuzusammensetzung der Indizes. Und die wird heute um 22 Uhr von der Deutschen Börse verkündet. Wer hat denn gute Chancen, in den DAX wieder aufzusteigen?
Also im DAX wird es vermutlich keine Änderungen geben. Rein theoretisch ist zwar die Lufthansa ein Kandidat, deren Aktie ist seit dem Tief zu Beginn der Pandemie gut abgehoben. Sorry für das Wortspiel. Aber vor gut einer Woche schrieben meine Kollegen, dass die Lufthansa-Aktie für einen DAX-Aufstieg noch mal mehr als 10% hätte steigen müssen. Und das hat sie nicht geschafft. Aber im September gibt es ja die nächste Chance.
Also ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, was Lufthansa-Wortspiele angeht. Wirst du, glaube ich, an die Nachrichtenagentur Reuters niemals rankommen können, weil die haben das wirklich auf die Spitze getrieben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau, also wir haben jetzt gesagt, im DAX wird es höchstwahrscheinlich keine Veränderungen geben. Aber wie sieht's im MDAX aus?
Da gibt es tatsächlich drei Kandidaten. Zwei davon sind recht sicher. Einer davon ist der Pharma- und Wirkstoffforscher Evotec. Der ist im Mai nur aus dem MDAX geflogen, weil er seinen Geschäftsbericht wegen eines Cyberangriffs nicht pünktlich vorlegen konnte. Das war natürlich Pech. Den hat er jetzt nachgereicht und die Sache müsste erledigt sein. Und die Software AG wird vermutlich aufsteigen. Die soll übernommen werden und wird daher eben auch nur ein kurzes Gastspiel im MDAX haben. So interessant ist das. Also ehrlich gesagt nicht. Recht eng wird es aber für den dritten Kandidaten, den Abfüllanlagenhersteller Krones.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. So viel zum Blick ins Inland. Schauen wir mal ins Ausland. Zuerst in Richtung Wien. Dort hat sich ja am Sonntag die OPEC Plus getroffen, um über mögliche Förderkürzungen beim Öl abzustimmen. Wie hat sich das Kartell denn jetzt entschieden?
Fangen wir mal mit der wichtigsten Entscheidung an. Saudi-Arabien hat angekündigt, im Juli seine Ölfördermenge freiwillig um 1 Million Barrel pro Tag zu kürzen. Und diesen Schritt kann Saudi-Arabien bei Bedarf jeden Monat verlängern. Und dieser Alleingang war eindeutig eine Überraschung. Ansonsten haben die Mitgliedstaaten, also das sind ja die ölexportierenden Länder, die sich zu diesem Kartell zusammengeschlossen haben, an ihren schon vorher geplanten und verkündigten Ölförderkürzungen nichts verändert.
Mich würde jetzt interessieren, warum kürzt denn Saudi-Arabien als einziges Land zusätzlich und freiwillig seine Fördermenge?
Also der saudi-arabische Energieminister Abdelaziz bin Salman begründete das so. Er sagte, wir werden alles tun, was nötig ist, um den Markt zu stabilisieren. Und ich bin mal so dreist und füge hinzu, selbst wenn es zu Lasten der eigenen Marktanteile geht. Denn Saudi-Arabien gibt gerade in Indien wichtige Marktanteile an Russland ab. Woran das liegt? Also Russland hat zwar im März Förderkürzungen angekündigt und ist auch Mitglied der OPEC Plus, aber externen Berechnungen zufolge hält es sich nicht an seine Versprechungen. Das heißt, Russland verkauft sein Öl, was dann übrigens auch billiger ist als das Öl, was aus Saudi-Arabien exportiert wird. Ja, verkauft es hauptsächlich an asiatische Länder wie Indien, um seine Kriegskassen aufzufüllen. Und für Saudi-Arabien ist das natürlich recht bitter, denn das Land braucht einen bestimmten Ölpreis, damit sein Staatshaushalt ausgeglichen ist. Der liegt Berechnungen zufolge bei 81 US-Dollar pro Barrel. Und dementsprechend hat Saudi-Arabien natürlich so einen gewissen Druck. Und dem Wüstenstaat blieb nichts anderes übrig, als diese Preismacht, die er nun mal hat, auszunutzen und im Alleingang die Förderungen zu kürzen. Und das ist natürlich so ein bisschen fatal, weil Russland wird im Prinzip für sein Schummeln mit höheren Weltmarktpreisen belohnt und ja, spürt gar nicht so wirklich Konsequenzen seines Handelns.
Absolut. Ja, Judith, geglücktes Marktbericht-Update, würde ich sagen. Und ich danke dir recht herzlich dafür.
Ja, danke euch auch.
Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlungen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Und jetzt sprechen wir über einen chinesischen Spionagefall, der nicht nur Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgeschreckt hat, sondern der offenbar beispielhaft für ein systematisches Vorgehen steht. Sicherheitsexperten warnen davor, dass China immer häufiger Gastwissenschaftler damit beauftragt, deutsche Universitäten und Unternehmen auszuspionieren. Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Martin Murphy, dem Co-Leiter des Handelsblatt Investigativressorts. Hallo Martin, schöne Grüße nach Berlin.
Hallo Anis.
Insider haben dem Handelsblatt von einem konkreten Fall aus dem Jahr 2015 berichtet, der die Behörden aber bis heute beschäftigt. Worum geht es da konkret?
Also es geht um ein Unternehmen aus dem norddeutschen Raum. Die sind im Bereich der Medizintechnik unterwegs. Den Namen können wir leider nicht nennen. Und dort ist es hat sich so zugetragen, dass im Jahr 2015, 2016 hatten die einen Doktoranden aus China zu Besuch und der hat denen einfach eine sehr innovative Technik geklaut und selber in China dann zum Patent angemeldet.
Oha, das klingt ganz schön verrückt und ja, durchaus auch bedrohlich. Wie reagieren denn die Behörden darauf?
Ja, zum einen, das wurde ausermittelt. Den Wissenschaftler hat man nicht mehr dingfest bekommen, weil der längst nach China abgereist war, dort jetzt eine Professur hat. Der hat also auch Karriere gemacht mit dem geklauten Wissen. Und die Behörden in Deutschland sind halt natürlich sehr wachsam, was jetzt Wissenschaftler angeht aus China, die hier aktiv sind, die hier in Unternehmen tätig sind, dort forschen. Und zum einen warnen sie die Unternehmen und zum anderen schauen sie, dass da keine Erkenntnisse abgezogen werden und nach China transferiert werden. Also sprich, die versuchen, die Spionage zu unterbinden.
Inwieweit steckt denn da System dahinter? Was sagen Sicherheitsexperten?
Das ist ein ganz exemplarischer Vorgang, den wir da jetzt in Norddeutschland beobachten oder dokumentieren konnten, dass sich halt ein Wissenschaftler Zugang verschafft zu den Systemen in einem Unternehmen, dort als Gast ist, in andere Bereiche vordringt, auch möglicherweise in andere Firmenteile geht, Fotos macht, Unterlagen kopiert, mitnimmt. Wenn die Informationen korrekt sind, dann kommt das vielfach vor. Also das ist kein Einzelfall. Da steckt ein System dahinter, da steckt eine Strategie dahinter, um die Wissenslücke in einigen Hightech-Bereichen gegenüber dem Westen zu minimieren.
Ja, und man kann sagen, dass das Bundesinnenministerium definitiv alarmiert ist. Ihr habt ja Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit diesen Erkenntnissen konfrontiert. Was hat sie konkret geantwortet?
Ja, sie warnt jetzt vor dieser Gefahr. Sie macht das jetzt nochmal öffentlicher, also auch Leute aus den Geheimdiensten, also wie BND-Chef Karl oder auch der Verfassungsschutz, die warnen schon vor einiger Zeit davor. Und Faeser hat das jetzt auch nochmal an sich gezogen und hat jetzt gesagt, liebe Unternehmer in Deutschland, liebe Vertreter in den Hochschulen, seid wachsam, habt ein Auge auf dieses Thema.
Könnte das auch dazu führen, dass jetzt ja Chinesen oder chinesische Wissenschaftler unter eine Art Generalverdacht geraten?
Das ist natürlich immer so eine Gefahr und das ist natürlich auch nicht angebracht, weil wir haben 40.000 Studenten aus China in Deutschland und das sind natürlich eine ganze Menge. Der weitaus größte Teil davon sind natürlich ehrbar und haben nichts damit zu tun, aber man muss auch wissen, jeder Chinese kann nach der Gesetzeslage in China dazu verpflichtet werden zur Mitarbeit mit den Diensten. Also die können gezwungen werden, per Gesetz das zu tun. Andernfalls sind sie nach chinesischer Rechtsprechung, wenn sie sich weigern, begehen sie einen Gesetzesbruch. So absurd das klingen mag.
Unterm Strich kann man definitiv sagen, dass diese neuen Erkenntnisse, die ihr da aufgedeckt habt, ja das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und China im Moment jetzt auch eher nicht entlasten werden. Und wir sind gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Ja, und zu dem ganzen Thema, wir konnten es jetzt an der Stelle nur kurz anschneiden, gibt es natürlich auch einen großen Bericht im Handelsblatt, morgen in Print, heute Abend wahrscheinlich schon digital E-Paper. Und den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Martin, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen.
Ja, gerne.
Und jetzt sprechen wir über die private Krankenversicherung. Denn sollten die Pläne von SPD und Grünen Realität werden, dann könnte der ohnehin schon kleine Kreis derer, die sich privat krankenversichern lassen können, in Zukunft noch weiter schrumpfen. Warum das so ist und für wen sich die private Krankenversicherung lohnt, sowohl heute als auch nach möglichen Änderungen, das erklärt mir jetzt Markus Hinterberger. Er ist Chefreporter im Handelsblatt Geldanlageteam. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich, Anis.
Ja, die SPD und die Grünen wollen die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung deutlich erhöhen, um das milliardenschwere Defizit abzufedern. Welche Folgen hätte das konkret für alle, die sich privat versichern lassen wollen?
Also ganz allgemein bedeutet das ja, wenn die Beitragsbemessungsgrenze steigt, dass alle gesetzlich Versicherten erstmal mehr zahlen müssen. Also Beitragsbemessungsgrenze heißt ja, wir kappen bei einem bestimmten Betrag, der liegt jetzt bei knapp 5.000 Euro, kappen wir den Beitrag. Das heißt, wenn ich mehr als 5.000 Euro verdiene pro Monat brutto und bin in der gesetzlichen, dann zahle ich trotzdem nur so viel, als würde ich 5.000 Euro verdienen. Und für die Privatversicherten bedeutet das sozusagen über Bande was. Weil wenn die Beitragsbemessungsgrenze steigt, dann wird auch die sogenannte Jahresarbeit-Entgeltgrenze steigen. Das ist ein geiles Wort, richtig schön lang, aber willkommen in Deutschland. Und diese Jahresarbeit-Entgeltgrenze, die liegt momentan bei 66.600 Euro. Und das ist sozusagen die Schwelle, ab der man sich als Angestellter privat versichern darf. Und wenn diese beiden Grenzen, die Jahresarbeit-Entgeltgrenze und die Beitragsbemessungsgrenze, die sind sozusagen miteinander verbunden. Wenn die eine steigt, muss die andere auch mitsteigen. Das ist so ein Automatismus. Nehmen wir mal an, die eine Grenze würde jetzt sozusagen um ein Tausender steigen, würde die andere wahrscheinlich auch ungefähr um den Betrag steigen. Das heißt, die Jahresarbeit-Entgeltgrenze wäre dann, ich habe jetzt erst bei dem Tausender von Monat gerechnet, und die Jahresarbeit-Entgeltgrenze bezieht sich ja, wie der Name schon sagt, aufs Jahr, würde die dann um wahrscheinlich knapp 12.000 Euro steigen. Also das wäre eine viel, viel höhere Hürde für Angestellte, um in die private Krankenversicherung zu wechseln. Und das wäre natürlich dann ein Fund. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass sich da die privaten Krankenversicherer jetzt nicht gerade drüber freuen, um es höflich auszudrücken.
Nee, absolut nicht. Also das sind ja auch schon deutliche Worte gefallen. Die PKV würde ausbluten etc. Gab's ja alles an Äußerungen. Und man muss ja natürlich auch sagen, wenn dieser Kreis derer, die sich eben privat krankenversichern lassen können, schrumpft, dann muss ja jeder Einzelne demzufolge auch mehr bezahlen.
Höchstwahrscheinlich ja. Also da werden wir wahrscheinlich nicht drum herumkommen, weil die Kosten, die entstehen, werden ja momentan auf so rund 8 Millionen Schultern verteilt. Also 8 Millionen Privatversicherte gibt es in Deutschland. Und wenn dieser Kreis kleiner werden würde, was automatisch passieren kann, wenn die Jahresarbeit-Entgeltgrenze nach oben geschoben wird, dann sind viel, viel weniger Menschen privat versichert. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Kosten der PKV auf weniger Schultern verteilt werden müssen. Kann man natürlich auch sagen, je weniger Leute in der privaten sind, desto weniger Kosten entstehen auch durch Krankheitskosten. Aber unterm Strich ist es wahrscheinlich, dass es teurer werden würde für den oder die Einzelne.
Ja. Jetzt haben wir die Ausgangslage geklärt und wir wollen uns ja auf Basis dessen heute der Frage widmen, für wen sich die PKV denn eigentlich lohnt und wer trotz gutem Gehalt vielleicht doch besser in der gesetzlichen Krankenversicherung aufgehoben ist. Und da das ja immer eine sehr individuelle Abwägung ist, hast du insgesamt 4 Fallbeispiele konstruiert. Und wir fangen mal an mit der jungen Angestellten, die schon mit 26 Jahren genug verdient, um in die PKV zu wechseln. Was spricht in diesem Fall dafür und was dagegen?
Also für junge Menschen kann sich's im Allgemeinen eigentlich lohnen, dass man privat krankenversichert ist oder dass sie sich privat krankenversichern. Hängt von einem entscheidenden Faktor ab. Die Leute sind jung und wer jung ist, ist in der Regel relativ gesund. Weil, das muss man wissen, wer sich privat krankenversichern will, muss eine Gesundheitsprüfung ablegen. Und da kommen dann eben auch Dinge rein, dass man, wenn man zum Beispiel ein Rückenleiden hat, kann es gut sein, dass vielleicht auch in dem privaten Krankenversicherungsvertrag der Rücken ausgeschlossen wird. Oder man vielleicht da irgendwie höhere Beiträge zahlen muss. Und wer jung ist und quasi keine Krankheiten hat in dem Sinne, der oder diejenige kriegt dann einen relativ günstigen Beitrag. Dazu kommt auch noch, wer jung ist, der hat noch viel Zeit, um Alterungsrückstellungen anzusammeln in der privaten Krankenversicherung. Und die sind natürlich auch dafür da, dass man dann später im Alter, wenn die Beiträge steigen, die bilden so eine Art Puffer dann. Diese Alterungsrückstellung. Also zunächst mal für junge Leute kann sich's lohnen. Aber jetzt kommt ja dieser Punkt. Jahresarbeit-Entgeltgrenze. Nehmen wir mal an, die würde dann steigen. Es kann gut sein. Ich habe mal in unserem Beispielfall habe ich das konstruiert für eine junge Frau, die jetzt momentan 75.000 Euro brutto verdient. Damit kann sie Stand jetzt wunderbar in die private Krankenversicherung rein. Würde aber die Jahresarbeit-Entgeltgrenze über die 75.000 Euro steigen und die Frau verdient weiterhin 75.000 Euro brutto, dann müsste sie wieder zurück und in die gesetzliche. Und das wäre dann natürlich auch wieder so eine gewisse Unwägbarkeit. Auf Auf der anderen Seite, da kommen wir wahrscheinlich dann gleich auch noch dazu beim nächsten Fallbeispiel, sollte aber vielleicht auch jemand, der jung ist, sich noch überlegen, wie sieht denn meine Lebensplanung aus? Will ich Kinder haben? Will ich eine Familie gründen? Weil wenn man Kinder hat, muss man die, wenn man privat versichert ist, aller Wahrscheinlichkeit nach auch privat versichern. Und das kann dann auch wiederum zum Problem werden oder jetzt Problem ist es nicht, aber es sorgt für zusätzliche Kosten. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wer jetzt in jungen Jahren beworben wird von Versicherungsmaklern oder von Versicherungen, die dann sagen, ja Leute, hier, ihr könnt euch ganz günstig privat krankenversichern, der sollte auf jeden Fall schauen, dass nochmal ein unabhängiger Experte oder eine Expertin drüber schaut, weil diese super duper günstig Spartarife, die sind auch, was die Leistung anbelangt, Spartarife. Also es kann gut sein, dass diese jungen Leute dann auch Tarife abschließen, die schlechter sind als das Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenkasse.
Ja, absolut. Also man muss auf einige Sachen achten in dem Kontext. Man muss natürlich auch beachten, man kommt dann nicht mehr wieder raus aus der PKV. Also natürlich vorausgesetzt, man rutscht nicht wieder unter diese Jahresarbeitsentgeltgrenze und ja, muss eben mit steigenden Beiträgen im Alter rechnen. Das ist natürlich ein Punkt, den man in dem Fall beachten muss. Du hast jetzt schon die Kinder angesprochen und das führt uns direkt zu unserem nächsten Beispiel und zwar zu dem verheirateten Familienvater mit zwei Kindern. Wie stellt sich denn die Lage für ihn dar?
Genau, nochmal kurz zur Konstruktion oder zum Fall an sich. Der verheiratete Familienvater hat zwei Kinder, ist jetzt momentan noch gesetzlich versichert, genauso wie seine Frau, die auch gesetzlich versichert ist, die aber weniger verdient als die Jahresarbeitsentgeltgrenze. Und der Familienvater per se, dem haben wir das Gehalt von 100.000 Euro gegeben. Also wirklich bequem über der Jahresarbeitsentgeltgrenze.
Genau, das sind alles fiktive Beispiele, muss genau, man auch genau. An der Stelle erwähnen.
Ja. Das ist was, also das sind auch Beispielfälle, die habe ich mir nicht zu Hause im stillen Kämmerlein ausgedacht, sondern gemeinsam mit Experten vom Bund der Versicherten, mit Versicherungsmaklern, mit Versicherungsberatern, die da alle tief im Thema drin sind und die da auch ein Stück weit Input gegeben haben. Und das Ziel war es, am Ende des Tages relativ fassbare Musterbeispiele zu bekommen. Mhm. Aber kommen wir zurück zum Familienvater. Der stellt sich nun die Frage, so ob er sich privat versichern soll. Und der gilt natürlich auch wieder, der Mann ist noch relativ jung. Wir lassen den im Beispiel 39 Jahre alt sein. Die Kinder sind 4 und 7. Und der könnte sich auch noch zu einem relativ günstigen Tarif privat krankenversichern. Problem ist allerdings, wie ich schon angeschnitten habe, die Kinder. Weil für jedes der beiden Kinder müsste er separat einen Vertrag abschließen, einen privaten Krankenversicherungsvertrag. Weil die Regel ist die, wenn ein Elternteil privat krankenversichert ist, können die Kinder nicht mit in die Familienversicherung des anderen gesetzlich versicherten Elternteils rein. Und jetzt haben wir, wenn man das mal so ein bisschen durchrechnet, nehmen wir mal an, der Familienvater würde rund 200 Euro Eigenanteil zahlen in der privaten Krankenversicherung. Dann müsste er aber für seine Kinder auch noch mal mindestens so einen Beitrag rechnen für die Kinder zusammen. Mhm. Das heißt also, am Ende des Tages wäre er auch wieder bei dem, was er in der gesetzlichen zahlen würde. Und das würde dann sozusagen den Kostenvorteil wieder auffressen. Und es kommt auch noch dazu, die Beitragssteigerungen im Alter sind natürlich auch in der privaten da. Und da kann er natürlich dann auch ins Hintertreffen geraten.
Dann gibt's noch ein ganz gängiges Beispiel, was die PKV angeht. Und das sind Selbstständige. Hast du da auch ein Beispiel parat?
Da haben wir auch ein Beispiel gemacht. Bei Selbstständigen ist es nämlich so, oder andersrum formuliert. Wer aufmerksam zugehört hat, hat mitbekommen, dass ich immer gesagt habe, die Jahresarbeitsentgeltgrenze gilt für Angestellte. Selbstständige sind da raus. Ich kann mich als Selbstständiger, auch wenn ich nur 10 Euro im Jahr verdiene, privat krankenversichern. Weil als Selbstständiger unterliege ich nicht der sogenannten Versicherungspflicht. Und Selbstständige sollten, wenn sie sich privat krankenversichern, Folgendes auch vor Augen führen oder beachten. Sie zahlen den kompletten Beitrag selbst, weil den Arbeitgeberanteil, den gibt's nicht. Bei Angestellten ist es ja so, die Hälfte des privaten Krankenversicherungsbeitrags zahlt der Arbeitgeber, die andere Hälfte zahlt der Arbeitnehmer. Selbstständige müssen alles selber zahlen und Selbstständige sollten auch darauf achten, dass sie ein Krankentagegeld bekommen, weil die leben ja wirklich von dem, was sie tun. Und wenn ein Selbstständiger mal ein paar Tage krank ist, dann hat er einen realistischen Verdienstausfall. Als Angestellter bekomme ich Lohnfortzahlungen, Krankheitsfall und diese ganzen Benefits. Aber als Selbstständiger bin ich dran. Und deswegen gilt es da auch, einen guten Tarif zu finden, der auch ein Krankentagegeld enthält oder als Baustein mit dazu zu buchen hat. Und da muss ich mir als angehender Selbstständiger auch überlegen, habe ich Rücklagen, brauche ich vielleicht das Krankentagegeld erst nach 14 Tagen oder brauche ich es ab dem ersten Tag oder brauche ich es vielleicht erst ab dem 60. Krankheitstag oder so. Von daher, da gilt es auch immer ganz genau zu schauen. Und wenn alle diese Bausteine mit drin sind in einer solchen privaten Krankenversicherung für Selbstständige, dann kann das auch relativ schnell wieder so viel kosten wie eine gesetzliche Absicherung. Also von daher sollten angehende Selbstständige genau überlegen, ob sie sich privat oder gesetzlich versichern. Man kann natürlich auch erstmal gesetzlich versichert bleiben, um dann irgendwann später in die private zu wechseln, wenn man gut genug verdient.
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Absolut, das ist eine, wie schon gesagt, sehr individuelle Abwägung. Und wer uns jetzt zuhört und sagt, aber hier, das Beispiel habt ihr noch vergessen und da muss man das noch beachten. Man muss an der Stelle sagen, wir können jetzt hier die Fallbeispiele nur schemenhaft durchgehen. Und dieses Thema ist natürlich viel größer, als wir jetzt in einer Viertelstunde abhandeln können. Deswegen bitten wir an der Stelle natürlich auch um Verständnis, dass das hier, was wir jetzt besprechen, nicht den Anspruch der Vollständigkeit hat. Aber wir haben noch ein kleines letztes Beispiel parat und das ist der angehende Beamte oder genauer gesagt der künftige Gymnasiallehrer. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Personengruppe sehr oft privat versichert ist. Wahrscheinlich auch aus gutem Grund, oder?
Genau, das hängt nämlich damit zusammen. Für Beamte gibt es sogenannte Beihilfetarife. Beihilfe heißt nichts anderes als, dass der Dienstherr des Beamten oder der Beamtin, das ist dann das Land oder der Bund, zahlt gut 50% der Krankheitskosten dazu. Und was auch noch ein besonderer Clou ist, in diesen privaten Beihilfetarifen, die für Beamte gemacht wurden und für Beamtinnen, da kann man auch noch die Kinder und auch Ehepartner mitversichern. Also das heißt, es ist an sich, ist die private Krankenversicherung für Beamte, das klingt jetzt fast schon ein bisschen werblich, ja, fast wie gemacht. Aber es gibt auch einige Bundesländer, wie zum Beispiel Hamburg, die da bekommen Beamte auch eine Beihilfe für ihre gesetzliche Krankenversicherung. Aber in anderen Ländern wiederum nicht. Also das heißt, es gibt auch Länder, da wären, salopp gesagt, Beamte blöd, wenn sie sich nicht privat versichern würden. Mhm. Weil sie eben dann die Beihilfe nicht bekämen. Aber wie gesagt, ganz generell auch nochmal, wie du schon gerade gesagt hast, das Thema sich privat versichern oder in der gesetzlichen bleiben, das ist was, das sollte man sich ganz genau überlegen, sollte verschiedene Parameter durchgehen, sollte sich Kostensteigerungen vor Augen führen, sollte auch immer noch mit im Hinterkopf behalten, dass man das, was, das hat mir nämlich auch ein Versicherungsberater gesagt, das, was man im Vergleich zur gesetzlichen, in der privaten momentan vielleicht sparen kann, das Geld sollte man immer beiseite legen und nicht verfrühstücken. Und das Geld dann auch meinetwegen in den ETF-Sparplan packen und anlegen. Weil mit diesem Geld kann man dann hergehen und kann dann später eventuelle Beitragssteigerungen auffangen. Oder man kann, wenn der Beitrag wider Erwarten doch nicht steigt, man kann das Geld für was anderes ausgeben. Aber wie gesagt, immer genau nachrechnen, sich genau mit Expertinnen und Experten auseinandersetzen und da kommt man dann auf die richtige Lösung. Aber wie gesagt, momentan ist vieles im Unklaren und wir dürfen gespannt sein, was die Politik jetzt noch sich an neuen Dingen einfallen lässt. Eine Sache noch von mir am Rande. Ich glaube nicht, dass die private Krankenversicherung abgeschafft wird, weil das würde wahrscheinlich eine riesige Klagewelle nach sich ziehen. Aber ich glaube, der Druck wird steigen und es wird noch einiges da in dieser Richtung passieren.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und wer sich die Fallbeispiele nochmal ganz in Ruhe durchlesen will, der kann das machen und zwar digital auf handelsblatt.com. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes zur heutigen Folge. Markus und dir vielen Dank für diese Information.
Gerne.
Und das war's für heute. Wenn Sie Feedback grundsätzlich zur Sendung oder vielleicht zum Thema private und gesetzliche Krankenversicherung haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.